Energiewende in Leipzig, wenn politischer Anspruch an Wirklichkeit scheitert.
Energiewende. Froburger Agrarbetrieb setzt auf Bio- und Solarpanels.
Wärmepumpen und Co. Naunhof steht laut Klimaschützern erst am Anfang der Energiewende.
Energiewende in Sachsen. Warum kommt der Windkraftausbau nicht voran?
Ihr konntet es eben gerade schon hören. Sachsen hinkt in der Energiewende hinterher. Die Landesregierung sucht nach Lösungen. So prüfen sie derzeit etwa, ob sie eine Pflicht zur Installation und Nutzung von Photovoltaikanlagen auf Dachflächen oder offenen Parkflächen erlässt. Auch Windräder sind ein langwieriges Thema in Sachsen und um dieses Thema geht es in dieser Folge. Und damit herzlich willkommen zu LVZ, unsere Story, der Podcast, der hinter die Recherche blickt. Mein Name ist Nicole Gschiva und vor mir sitzt Andreas Debski, der viel zum Thema Windräder in Sachsen recherchiert und geschrieben hat. Andreas, seit 2016 sind 99 Megawatt durch Windkraft gewonnen in Sachsen dazugekommen. Und erstmal die Frage, wie viele Haushalte werden dadurch überhaupt versorgt?
Also da muss man sagen, das ist eine relativ geringe Zahl. Also wenn man das runterbricht und gerundet, könnte man sagen, etwa die Größe von Zwickau, würde ich jetzt sagen. So.
Also ungefähr, Zwickau hat 95.000 Einwohner circa.
So Pi mal Daumen, genau.
2022 wurden 5 Windräder in Sachsen gebaut. Warum hinkt denn Sachsen bei dem Windkraftausbau so hinterher?
Das ist eine im Prinzip abendfüllende Frage, um es ganz kurz zu machen. Also in Sachsen gab es immer große Skepsis gegenüber der Windkraft, ganz einfach. Das hat diverse Ursachen, beispielsweise wollte man seine Ruhe haben auf dem Land oder ja, also Windkraft wird als störend empfunden, ganz einfach, wenn die weißen Riesen, sage ich immer dann, in der Landschaft rumstehen. Und das ist die eine Ursache. Die andere ist natürlich, Sachsen ist ein klassisches Industrieland, ein klassisches Energieproduktionsland. Und als solches hat man immer die letzten Jahre, Jahrzehnte auf Kohle gesetzt und tut das halt heute noch. Und das sind so diese beiden großen Komponenten, was halt im Prinzip schiefgelaufen ist.
Und wo stehen denn andere Bundesländer im Vergleich zu Sachsen?
Also deutlich besser da, muss man sagen. Also wenn man dann als Beispiel nimmt, Schleswig-Holstein ist Platz 1 im Windkraftausbau, im Prinzip seit Jahren, auch dieses Jahr wieder. Aber auch andere holen auf, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen holen auch auf. Und sicherlich kommt da dazu, dass Sachsen im Vergleich zu den genannten Bundesländern relativ dicht besiedelt ist. Hängt mit der wirtschaftlichen Tradition zusammen, als Industriestandort etc. Und da hat man vielleicht nicht diese großen Flächen. Allerdings könnte man natürlich auch Windkraft positiv verkaufen im Vergleich zu anderen Ländern.
Du hast es eben gerade schon erwähnt, dass Menschen auch einfach sich dagegen stellen, gegen die Windräder stellen und dass eben Kohlekraftwerke oder Kohleausbau einfach sehr traditionell hier behandelt wurde. Worin liegt das größte Problem, warum Windräder nicht gebaut werden?
Windräder werden aus verschiedenen Ursachen nicht gebaut. Das größte Problem ist sicherlich, dass momentan immer noch in Sachsen zu wenig Flächen zur Verfügung stehen. Nur mal als Vergleich, also aktuell stehen 0,2% der Landesflächen zur Verfügung. Das ist laut Planungsgebieten so ausgewiesen, ganz einfach. Im nächsten Jahr kommt ein neues Baurecht, also tritt ein neues Baurecht in Kraft, das ist dieses Jahr beschlossen worden. Dann werden das 0,7 bis 0,8% der Fläche, der Landesfläche sein. Nun wissen wir aber, die Bundesregierung hat in diesem Jahr das Windkraft-an-Land-Gesetz beschlossen, wonach 2% bis 2032 ausgewiesen werden müssen. Da gibt es ein Etappenziel. Bis 2027 muss ein gutes Prozent ausgewiesen sein. Und daran erkennen wir schon, Sachsen müsste im Prinzip innerhalb von 4 Jahren seine Fläche verdoppeln. Und ja, muss, also das ist Pflicht, ansonsten übernimmt der Bund die Bauplanung. Also es führt keinen Weg daran vorbei. Also Sachsen kann sich auch nicht mehr sträuben.
Es gab aber auch irgendwann so ein Ziel von, dass bis 2024 200 Windräder gebaut werden sollen oder mehr dazu kommen sollen.
Genau. Also das ist im Prinzip mit dem Regierungseintritt der Grünen im Koalitionsvertrag 2019 beschlossen worden. Da ist als erstes Etappenziel 2024 genannt Und da ist von 4 Terawattstunden die Rede. Das sind, entspricht ungefähr runtergerechnet 200 Windrädern, je nach Leistungsstärke, aber so in etwa gerundet. Und wenn wir das wieder runterbrechen auf eine Einwohnerzahl, dann ist das Leipzig und der Speckgürtel könnten damit quasi versorgt werden.
Also gehört noch ein großer Teil dazu, dass überhaupt Sachsen damit versorgt werden könnte, komplett Sachsen.
Das auf jeden Fall. Also das ist also kurz- und mittelfristig, glaube ich, relativ aussichtslos, dass das passieren kann.
Also aus Windenergie, davon können wir uns auf jeden Fall verabschieden, von dem Gedanken, dass Sachsen sich aus Windenergie versorgt.
Also in naher Zukunft auf jeden Fall. Also es gibt ja Klimaziele, auch vom Bund jetzt nochmal beschlossen in diesem Jahr. Aber da liegt Sachsen viel zu weit zurück, um das realisieren zu können. Und selbst diese 200 Windräder, die immer wieder angeführt werden bis 2024, schauen wir auf den Kalender. Wir haben es kurz vor Weihnachten 2022. Wir hätten theoretisch noch 2 Jahre Zeit, um diese 200 Windräder zu bauen. Und wenn wir uns da wiederum vergegenwärtigen, in diesem Jahr sind 5 gebaut worden. 21 Genehmigungen liegen vor, die momentan noch nicht realisiert worden sind. Und weitere 19 sind im Genehmigungsverfahren. Das heißt, in den nächsten 2, 3, 4 Jahren können ungefähr 40 gebaut werden. Ja, also da sieht man schon, wie weit wir eigentlich davon entfernt sind von den Zielen.
Gibt es denn aber auch noch andere Ziele in Sachen erneuerbare Energien?
Na, es gibt unter anderem laut Koalitionsvertrag sollte Klimaschutz Staatsziel werden in Sachsen. Das liegt momentan eher auf Eis, weil man dafür die Verfassung ändern müsste. Und das soll ein großes Verfassungsänderungspaket werden, nenne ich das mal. Das Problem ist ganz einfach, dass man sich nicht haushaltstechnisch auf eine neue Schuldenbremse einigen kann, die ebenfalls in der Verfassung geändert werden müsste. Und deshalb liegt auch der Klimaschutz auf Eis, weil das im Paket beschlossen werden soll, alles und nicht jedes Mal, ich sage alle 3, 4 Monate, die Verfassung geändert werden soll. Und die nächste Herausforderung besteht darin, dass man für eine Verfassungsänderung eine Zweidrittelmehrheit braucht im Landtag. Und da braucht man die Linken dafür. Und da muss natürlich auch mit den Linken verhandelt werden. Und ohne Gegenleistung wird da wahrscheinlich auch nichts gehen, obwohl die Linken natürlich auch Klimaschutz wollen. Aber es gibt natürlich, wie gesagt, Schuldenbremse etc., andere Verfassungsänderungen noch. Und das wird ein großes Gesamtpaket dann werden.
Also können wir uns jetzt auch noch nicht irgendwie darauf einstellen, dass in Sachen Solarenergie noch was ausgebaut wird beispielsweise?
Na doch, Solarenergie läuft ja im Prinzip im Vergleich zu Windkraft relativ gut in Sachsen, muss man sagen. Also da sieht es nicht ganz so drüber aus. Da liegt Sachsen so, ich würde sagen, im bundesdeutschen Durchschnitt. Biomasse ist sogar ähnlich, also da sieht Sachsen auch gar nicht so schlecht aus. Und bei Photovoltaik, also Solarenergie, tut sich auch einiges. Rein technologisch schon, sie wird immer günstiger. Das besagen auch die Studien. Viele Private haben auch zugebaut aufgrund von bestimmten Förderungen. Und jetzt ist momentan in Sachsen in der Diskussion, und ich denke, das wird auch so kommen, dass auf öffentlichen Gebäuden verpflichtend Photovoltaik gebaut werden muss. Und das ist auch ein großer Schritt schon mal.
Zurück zu den Windrädern. Viele Menschen sind gegen Windräder, das haben wir jetzt schon 2-mal erwähnt. Was sind deren Argumente und wie könnte man sie vielleicht auch mitnehmen, dass Windräder doch vielleicht eine ganz gute Idee sind?
Es ist häufig so, dass Windräder halt einfach als störend empfunden werden. Also Spargel stehen in der Landschaft rum und man hat Angst vor Lärmbelästigung, vor Schattenwürfen etc. Und man will halt auch einfach seinen freien Blick haben, ja, sage ich mal. Gerade in den guten Windgebieten, die es in Sachsen gibt, die sind unter anderem Mittelsachsen, Landkreis Leipzig, aber vor allen Dingen im Süden von Sachsen, also Vogtland, Erzgebirge, viel Wald, Erzgebirgskamm etc. Und da möchte man halt nicht unbedingt so einen weißen Riesen da oben dann draufstehen haben oder gar mehrere. Und deshalb regt sich Widerstand allerdings. So weiß ich aus meinen Gesprächen mit diversen Windenergieprojektierern, wird der Naturschutz halt häufig vorgeschoben, ganz einfach. Also man sucht ganz gezielt nach, ich sag mal, Fledermäusen, nach einem roten Milan, der in Sachsen überall vertreten ist. Also mit dem roten Milan, wenn man ein Windrad verhindern will, hat man mit dem roten Milan immer Glück in Sachsen, kann man sagen, also zu 99%, weil da bestimmte Abstände eingehalten werden müssen. Und insgesamt muss man sagen, Das ist immer der große Vorwurf, dass es in Sachsen eine sogenannte Verhinderungsplanung gegeben hat oder immer noch gibt. Das heißt nichts anderes, als dass zwar theoretisch eine Genehmigung relativ problemlos möglich sein könnte, allerdings sind auch immer wieder viele Einwände möglich und vor allen Dingen wird sich dann auf den Naturschutz zurückgezogen und so ganz viele Einschränkungen zu machen und so wird das, da müssen immer neue Gutachten gemacht werden und mit diesen Gutachten verzögert man das. Einer, mit dem ich mich unterhalten habe, sagte dann auch, es ist eine Gutachteritis, ganz einfach, und man will halt nicht entscheiden und dann im Zweifel wird dann wieder ein neues Gutachten und so verzögern sich dann Zulassungen, dass am Ende 6, 7, 8 Jahre zwischen der Idee, ein Windrad zu bauen und dem ersten Knopfdruck, ja, vergehen.
Du warst auch in Mosel, einer Stadt in Zwickau, wo der größte Windräderpark stehen soll. Wie waren das dort? Und wie waren die Leute, also wie waren die Stimmungen dort?
Ja, in Mosel ist, ich muss selbst lachen, also der größte in diesem Jahr gebaute Windpark in Sachsen entstanden und man höre und staune, es sind insgesamt 3 Windräder von 2 Betreibern, also ein Betreiber hat 2 gebaut, der andere 1. Und beide Betreiber haben so unterschiedliche Vorgehensweisen gehabt, ganz einfach. Und das Wichtigste ist im Allgemeinen, die Leute, also die Anlieger mitzunehmen, die Einwohner vor Ort, ganz einfach, um halt diese Skepsis, von der er schon sprach, einigermaßen in Zaum zu halten, zu befrieden, ganz einfach, und dass vielleicht die Stimmung, wenn es dann Widerstand gibt, ins Gegenteil zu verkehren. Und zum Beispiel der eine, der Betreiber, der 2 Windräder gebaut hat, hat Folgendes gemacht. Die haben Windsparbriefe ausgegeben, gemeinsam mit einer großen Bank. Und da konnten die Leute zu relativ guten Konditionen eine bestimmte Geldsumme anlegen. Die Nachfrage war so groß, dass schon vor Zeichnungsende sozusagen der Pott geschlossen werden musste und insgesamt 1,5 Millionen Euro angelegt werden konnten. Das ist eine Möglichkeit, wo man dann halt sieht, die Windkraft bringt für mich was. Man kann den anderen Weg gehen, den andere Betreiber beispielsweise durchaus einschlagen und der auch vom Energieministerium forciert wird, dass die Kommunen von den Windrädern profitieren, ganz einfach. Dass die Menschen vor Ort ganz einfach sehen, hier entsteht was. Es gibt die Möglichkeit seit letztem Jahr über das Erneuerbare Energiengesetz, dass Kommunen bis zu 0,2 Cent je Kilowattstunde beteiligt werden können. Das heißt, dass pro Windrad runtergebrochen etwa 20.000 bis 40.000 Euro im Jahr zur Verfügung stehen könnten. Das heißt, die können beispielsweise für ein neues Klettergerüst auf dem Spielplatz nehmen, für Vereine zur Unterstützung, für die Feuerwehr, wenn die ein Fest machen, für Jahresfeier im Ort. So, dass die Leute sehen, von dem Wind kommt etwas bei uns an, ganz einfach. Und ja, in Mosel war es auch so, gegen das eine Windrad des einen Betreibers gab es eine Petition aufgrund eines Naturschutzgebietes, das die ganze Sache eher verzögert hat, aber letzten Endes mit einigen wenigen Beschränkungen dann durchaus, ja, durchgestattet wurde. Aber der Betreiber hat dann auch die Leute halt beteiligt, also unterstützt beispielsweise das Ortsfest etc. So, dass es halt ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander gibt. Das ist immer das Wichtigste, ganz einfach.
Ich bin auch auf Mosel gekommen, auf diese Geschichte, weil du eben gerade auch erwähnt hast, dass es jahrelang dauern kann, bis so ein Windrad überhaupt genehmigt wird. Weil in Mosel war das doch so, dass es bei einem Windrad 8 Jahre gedauert hat, bis es überhaupt gebaut werden kann. Wird es einfacher, in Sachsen Windräder zu bauen?
Ne, der Witz dabei ist ja, also ohne jetzt das zu lang ausdehnen zu wollen, weil wenn schon die Genehmigung 8 Jahre dauert, dann muss ich das versuchen, in einigermaßen, zumindest in 8 Sätze vielleicht zu schaffen. Grundvoraussetzung für ein Windrad ist ein Windgutachten. Das dauert ein Jahr. Da hat man erstmal noch gar nichts gekonnt, außer ein Windgutachten, wie es der Name schon sagt, zu machen. Da müssen Windstärken geprüft werden etc. Und dann geht es über diverse Schallschutzgutachten, Naturschutzgutachten etc., was es so alles gibt. Die müssen vorgelegt werden. Da sind wir aber noch gar nicht in der Genehmigungsphase. Der Witz ist eigentlich, Sachsen hat bundesweit die schnellsten Genehmigungsverfahren. Wenn ein Antrag vollständig eingereicht ist, dauert es durchschnittlich, und da ist Sachsen wirklich spitze, 12 Monate von der Einreichung bis zur Genehmigung. Allerdings, und da der Teufel steckt bekanntlich im Detail, allerdings ist es so, dass diese Unterlagen erst, also dass dieser Zeitraum von 12 Monaten erst gemessen wird, nachdem die Unterlagen vollständig eingereicht wurden. Also dass sämtliche Gutachten, die angefordert werden, und das können 8, 10, 15 Gutachten sein, bis die alle vorliegen. Und dann geht's relativ schnell, aber ja, bis dahin dauert's halt.
Kann man das irgendwie beschleunigen?
Ne, Sachsen hat sich da was ausgedacht. Also das muss man wirklich sagen. Also Sachsen ist da die letzten 1, vielleicht auch 2 Jahre aktiv. Das merken wir noch nicht so, weil wir sprechen zwar über 5 Windräder, die in diesem Jahr gebaut wurden, aber es ist viel in der Pipeline, sage ich mal. Also viel in der Planungsphase. Und so soll es beispielsweise, um diese Genehmigung schneller, noch schneller zu machen, ganz einfach, wird es ab nächsten Jahr bei der Landesdirektion Sachsen sogenannte Verfahrenskümmerer geben. Das heißt, wenn ein Mensch, ein Sachbearbeiter, also eine Sachbearbeiterin in der kommunal zuständigen Behörde nicht weiter weiß und im Normalfall ein Gutachten anfordern würde, was ein halbes Jahr dauert, kann diese Frau, dieser Mann sich an die Landesdirektion wenden und sagen, schaut hier mal drauf, was müssen wir hier machen, brauchen wir wirklich noch ein Gutachten? Und im Normalfall wird dann wahrscheinlich gesagt werden, nein, weil wir haben die und die Erfahrungswerte oder irgendwie sowas. Also man tut schon einiges, um die Verfahren jetzt zu beschleunigen. Genau, auch mit der Bürgerbeteiligung, da gibt es diese ENA, die Sächsische Energieagentur, die sind auch permanent in Sachsen unterwegs und versuchen halt, diese Skepsis, von der ich schon sprach, zu befrieden halt ganz einfach und klar zu machen, dass ein Ort durchaus von einem Windrad profitieren kann.
Du hast jetzt eben gerade Windgutachten erwähnt. Es braucht eine bestimmte Windstärke. Warum stehen denn überhaupt Windräder manchmal still?
Da kann ich wieder den ganzen Abend davon reden. Also Windräder stehen natürlich still, wenn Flaute herrscht. Aber man muss sagen, Sachsen hat gar nicht mal die schlechtesten Voraussetzungen. Natürlich ist es in Ostsee, Nordseenähe deutlich besser von den Voraussetzungen her. Aber in Sachsen liegen ungefähr durchschnittlich 6 Meter pro Sekunde an. Das ist mal mehr, mal weniger. Und so ein Windrad dreht sich Pi mal Daumen ab 3 Meter pro Sekunde. Also die Betreiber, mit denen ich mich unterhalten habe, die sagen auch, also dass ein relativ geringer Luftzug ausreicht, um ein Windrad in Bewegung zu setzen. Weil selbst wenn wir unten am Boden auf dem Feld, wo das Windrad steht, nichts an Luftzug spüren, so ist es doch in 200 Meter Höhe was ganz anderes. Und da, ja, also das ist natürlich, also wenn Flaute herrscht, dreht sich das Windrad nicht. Aber dann gibt es natürlich extrem viele Beschränkungen. Ein Beispiel, Naturschutz, gibt es sehr viele Auflagen. In Mosel, wo ich das Windrad inklusive Betreiber besucht habe, ist es beispielsweise so, dass sich das Windrad 100 Tage im Jahr nicht drehen darf, weil da gerade die Brutzeit des Roten Milan ist, den ich schon angesprochen habe. 100 Tage ist etwa ein Drittel des Jahres. Es gibt beispielsweise auch noch Fledermauszeiten etc., die beachtet werden müssen, gerade während der Erntezeit, wenn ja Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Also es gibt sehr viele Einschränkungen, schon was den Naturschutz betrifft, die ja auch richtig sind. Ja, das muss man auch dazu sagen. Dann gibt es Einschränkungen, was den Schattenwurf betrifft. Also man muss sich vorstellen, so ein Windrad, die neueren Dinger, die in Sachsen stehen, die sind 244 Meter hoch. Der Rotor ist bei etwa 160 Meter angebracht. Kommt natürlich dann auf den Sonnenstand an und entsprechend lang sind die Schattenwürfe. Wenn wir an unsere Zeit in der Schule erinnern, da können wir das ganz gut ausrechnen mit einem Dreieck. Also es reicht einige hundert Meter weit, so ein Schattenwurf. Und wenn dann halt die Anwohner in ihrem Garten sitzen, beziehungsweise im Haus sitzen und permanent Schattenwürfe haben, also das, man muss sich das ja vorstellen, dass das Windrad dreht sich, die Rotorblätter drehen sich und dann ist halt mal Schatten, mal kein Schatten, mal Schatten, mal kein Schatten, mal Schatten, mal kein Schatten. Und um das halt zu vermeiden, gibt's dann halt Auflagen und die sind halt zu einer bestimmten Zeit, also wenn eine bestimmte Zeit überschritten ist, beispielsweise eine halbe Stunde an einem Tag oder 8 Stunden im Jahr, dann muss ich das Windrad automatisch abschalten. Aber wir kennen ja auch den Stand, also den Lauf der Sonne ganz einfach. Und das Windrad, das berechnet das alles. Und wenn halt auf einem bestimmten Punkt immer Schatten fällt, dann muss ich das dann immer abschalten zu diesem Zeitpunkt. Dann gibt's Lärmschutzauflagen, da wird gedrosselt, da muss abgestellt werden. Und ein nicht unwesentlicher Grund ist, das wurde mir auch erklärt, dass die Netze ganz einfach überlastet sind. Also ist laut Einspeiseverordnung ist es zwar so, dass erneuerbare Energien bevorzugt behandelt werden müssen. Das heißt, dass Wind und Sonne zuerst eingespeist werden dürfen. Allerdings muss die Grundlast des Netzes auch erhalten werden und deshalb wird nicht selten, muss man sagen, zuerst Wind oder Sonne abgedreht und Kohle bzw. Gas bleiben am Netz, weil die halt grundlastfähiger sind. Ist ein großes Gebiet. Wie gesagt, wir könnten uns den ganzen Abend darüber unterhalten.
Wir nehmen übrigens auch am Dienstagabend auf. Deswegen sagt Andreas die ganze Zeit Abend, falls ihr euch wundert. Wie sieht denn momentan der Energiemix aus und was müsste sich daran ändern?
Also wenn wir auf Deutschland schauen, macht Kohle beispielsweise bundesweit etwa ein knappes Drittel aus in der Stromerzeugung. Und wenn wir auf Sachsen schauen, dann sind wir bei ungefähr 3/4. Ja, also dann haben wir schon einen großen Anteil an Kohle am sächsischen Energiemix. Und wenn wir uns dann im Vergleich beispielsweise aus dem Bereich der erneuerbaren den Wind anschauen, dann sind wir bundesweit bei 19% und in Sachsen bei 6% der Stromerzeugung. Und das verdeutlicht schon ein gewisses Grundproblem des Energiemixes. Und zwar, ich denke, wir sollten uns davon lösen, also von der alten Welt, die aus Atom, Kohle, Gas besteht. Und der Markt ist sozusagen nachfragegetrieben. Und so ergibt sich dann für die Erneuerbaren halt einfach das Problem bei der Einspeisung und bei der Preisgestaltung. Die Bundesregierung, also die Ampelkoalition in Berlin, hat mit ihrem Koalitionsvertrag im vergangenen Jahr auch von einem neuen Marktdesign gesprochen. Marktdesign meint eigentlich gar nichts anderes als Energiemix und dass die Zusammensetzung umgestellt werden soll, dass der Handel umgestellt werden soll. Und am Ende des Tunnels, kann man sagen, müsste dann stehen, dass Strom, ganz vereinfacht gesagt, also in Echtzeit gehandelt werden muss, weil das Grundproblem an Erneuerbaren ist, dass es keine Speicherkapazitäten gibt und dass halt, wenn Wind ist, also wenn die Windkrafträder liefern, dann muss dieser Strom halt eingespeist werden dürfen. Genau bei Solar, bei Biomasse etc., also bei allen Erneuerbaren. Und da dürfen halt die anderen keinen Vorrang haben. Und das lässt sich aber relativ schlecht sagen, wenn am Tag vorher der Strom gehandelt wird an der Strombörse in Leipzig. Und ich weiß aber nicht, ob morgen Sonne scheint oder ich weiß aber nicht, ob morgen Wind scheint, Wind anliegt, ob der Wind bläst. Und deshalb muss es eine größere Flexibilisierung geben, ganz einfach. Und das versucht die Bundesregierung mit diesem Marktdesign, ist allerdings extrem schwierig, also da ja die Marktmechanismen zu ändern.
Was hätte das denn für preisliche Auswirkungen? Sind erneuerbare Energien grundsätzlich irgendwie günstiger für Verbraucherinnen und Verbraucher oder ist es sogar teurer?
Grundsätzlich ist ja so, dass wenn ja das Windrad einmal steht, die Photovoltaikanlage für Sonnenenergie halt einfach steht, dass dann die Energie im Prinzip ganz einfach ausgedrückt zum Nulltarif zur Verfügung steht. Also der Strom zum Nulltarif produziert werden kann. Ja, dann kostet es ja im Prinzip, außer Mitarbeiter etc., aber ja, kostet es ja im Prinzip nichts mehr. Allerdings ist natürlich der Weg bis dahin relativ weit, das muss man auch sagen. Und das Problem ist, wie gesagt, der Energiemix, das Marktdesign. Und wenn wir die Stromnetze ausbauen müssen, wenn wir versuchen müssen, dem Wind und der Sonne Vorrang zu geben, brauchen wir doch trotzdem noch fossile Energien, um sozusagen die Grundlast zu sichern. Und die fossilen Energien werden den Preis bestimmen, ganz einfach. Und deswegen ist es nicht unbedingt gesagt, dass der Strom insgesamt günstiger wird. Also da wage ich auch keine Prognose, ehrlich gesagt, weil das hängt dann halt auch einfach mit dem Markt zusammen. Ich habe aber eine interessante Studie gefunden, die allen, die jetzt aufgeschrien haben, Hoffnung spenden könnte. Und zwar Energy Brainpool hat mal hochgerechnet, wenn wir im vergangenen Jahr deutlich mehr erneuerbare Energien gehabt hätten, hätte die Energiepreiskrise nicht so zugeschlagen. Denn die haben ausgerechnet, im Vergleich zu August 2021 hätten wir dieses Jahr ein Fünftel weniger an Preis für Strom bezahlen müssen eigentlich, wenn es mehr Solar- und Windenergie gegeben hätte und wenn wir halt nicht auf die Gas und Kohle angewiesen gewesen wären. Das hätte übrigens, die haben das von Haushalt runtergebrochen und das hätte etwa 100 Euro im Jahr ausgemacht pro Haushalt. Also es wäre schon was gewesen.
Das sind ja jetzt aber erstmal auch ganz gute Nachrichten, wenn wir so eine Studie vor uns liegen haben, oder nicht?
Ja, das denke ich auch. Allerdings gibt es natürlich immer, bei jeder Sache eigentlich, einen Haken. Und zwar, ich habe schon die Netze angesprochen und dass es keine ausreichenden oder überhaupt keine Speicherkapazitäten gibt, halt ganz einfach. Und die Krux an der Geschichte, also der Haken an der Geschichte ist jetzt, dass, wenn wir uns vergegenwärtigen, momentan haben wir Kohlekraftwerke, beispielsweise im Südraum von Leipzig, Lippendorf, die kann man, wenn wir das uns jetzt vor unser geistiges Auge führen, haben wir ein zentrales Kraftwerk, davon gehen Stromtrassen weg und der Strom wird halt verteilt. So, ganz einfach. Jetzt bauen wir aber die Erneuerbaren aus und wir reden hauptsächlich dann über Wind, so steht es auch im Koalitionsvertrag in Sachsen. Wir bauen die Erneuerbaren aus und wir müssen quasi wie ein fast völlig neues Spinnennetz an Trassen, an Leitungen über Sachsen legen. Und das macht es dann wiederum teuer. Und das kann wiederum dann den Preis halt beeinflussen und ja, dann geht der Preis nach oben.
Hast du denn jetzt auch einen Ausblick für uns, wie es denn jetzt in der Zukunft weitergeht? Denn wir haben jetzt ganz viel über erneuerbare Energien gesprochen. Gibt es da noch etwas, was da wichtig wäre?
Also ich denke, nachdem Sachsen über Jahre hinweg eher verhalten dem Thema erneuerbare Energien gegenübergestanden hat, die diversen Ursachen haben wir genannt, ist in den letzten 1 bis 2 Jahren durchaus ein Umdenken entstanden. Und die Voraussetzungen sind geschafft. Das heißt jetzt nicht, dass Sachsen nach vorn spurten wird. Also wir sehen sozusagen die Rücklichter noch weit entfernt und vielleicht schaffen wir es dann mal, vielleicht Rücklichter anfassen zu können. Ja? Hinzu kommt eine weitere Herausforderung, die enorm ist. Laut Prognosen werden wir schon 2030 etwa ein Viertel mehr Strom brauchen. Nun gibt es Klimaziele zu beachten etc. Gleichzeitig soll ja der erneuerbare Energienanteil enorm ausgebaut werden. Das heißt aber mit anderen Worten, wenn wir ein Viertel mehr Strom benötigen, dann muss natürlich auch mindestens ein Viertel mehr erneuerbare Energien ausgebaut werden. Also zu den eigentlichen Ausbauzielen, die wir momentan haben, muss da nochmal draufgesattelt werden. Und da sehe ich momentan mittelfristig Sachsen, vielleicht schaffen wir es, die Rücklichter mal streicheln zu können, ganz einfach. Man soll den Kopf ja nicht in den Sand stecken, aber da muss ich einiges tun, denke ich mal, wenn wir vorankommen wollen. Die Voraussetzungen sind zumindest geschaffen.
Danke dir für den Einblick.
Sehr gern, sehr gern. Dankeschön.
Und danke euch, dass ihr wieder zugehört habt. Alle Links zu den Artikeln über die Energiewende und den Windrädern in Sachsen findet ihr in den Shownotes. Da müsst ihr nicht lange auf lvz.de suchen. Ihr könnt es da einfach anklicken. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Nächste Woche machen wir ein kleines Päuschen. Das bedeutet, dass am 15.12. keine neue Folge erscheint. Aber ihr könnt ja ein bisschen durchscrollen und mal nach alten Folgen schauen. Die sind auch alle sehr interessant. Ich kann sie euch nur ans Herz legen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen dritten Advent. Passt auf euch auf und macht es gut.